Ja, seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Ja, da seid ihr selbst schuld, weil die Supermärkte und so versuchen ja schon seit Ende August uns da reinzuschieben, ne? Also mit Lebkuchen und so, die es da zu kaufen gibt. Und seit doch ein paar Tagen oder wenigen Wochen ist dann auch in den Supermärkten, also in den Kaufhäusern dann schon aufgepimpt worden. So, ne? Ich fahre immer am Chemnitz Center vorbei, also da ist jetzt volle Beleuchtung, ne? Voll weihnachtlich alles da. Und auch heute hier haben ja unsere Geschwister alles schon getan, um es ein bisschen reinzunehmen, oder? So in die Weihnachtsstimmung. Aber das ist nicht ganz so einfach, oder? Viele nennen ja diese Zeit die schönste Zeit des Jahres. Ja, wenn das so Weihnachten hingeht, wir haben da unsere Vorstellung im Hinterkopf, wie das auch aussehen soll. Ja, so gemütliche Abende bei Kerzenschein vielleicht, die Familie so harmonisch zusammen, der Geruch selbstgebackener Kekse und Zimtsterne so in der Luft. Ja, so stellen wir uns vielleicht Advent vor. Vielleicht auch ein ruhiger Menschen, wenn man den Geruch erträgt. Ist nicht jedem gegeben. Ja, und jedes Jahr ist es wieder eine Herausforderung, diese Zeit auch so zu erleben, ja, wie man sich das vorstellt, wie man das gern hätte. Oft macht uns da ungewollte Hektik zu schaffen, gefährdet unsere Erwartungen auch. Ne? Wird es dieses Jahr etwas ruhiger? Das ist vielleicht die Frage. Ja, kriegen wir es dieses Jahr hin, ja, mal so sich zu konzentrieren und mal darauf einzulassen? Und wir wollen es versuchen. Oder machen wir wieder einmal die Erfahrung, dass trotz allem guten Willen die Vorbereitung auf Weihnachten nicht so recht gelingt, ja, dass so diese Hektik uns auch wieder einfängt, ja, dass da so viel noch zu tun ist und zu erledigen, bevor das Jahr vorbei ist. Und wir halten es an dem Wunsch fest, wie das aussehen müsste, weil wir ein Gespür dafür haben, dass, wie es sein sollte eigentlich. Oder? So ein bisschen in der Spannung leben wir in dieser Zeit. Alles in allem geht es ja im Advent um Vorfreude, oder? Vorfreude. Ja, für die Kinder und für die Erwachsenen, die ein bisschen was Kindliches bewahrt haben, da geht es natürlich auf die Vorfreude und auf Geschenke. Ne? Da gibt es mal was. Wir haben ja sonst nicht. Weihnachten gibt es Geschenke. Ja, und die sind ja jetzt nicht nur Symbole für einen materiellen Wert, sondern sie zeigen ja auch die Gedanken, die man sich gemacht hat, wenn man jemand was schenkt, ne? Dass man sich vorher überlegt hat, was würde dem Freude machen, was würde ihm gefallen. Und es ist schön, wenn man das hinter dem Geschenk auch spüren kann. Und bei wem jetzt Geschenke vielleicht nicht so im Mittelpunkt stehen, der freut sich vielleicht darauf, dass liebe Menschen diese Zeit für einen Besuch nutzen, dass man mal zusammenkommen kann in der Advents-Weihnachtszeit, sich mal wiedersehen, Zeit miteinander verbringen. Oder man freut sich auch auf gemütliche Stunden in festlich geschmückten Räumen. Ne? Manchen reicht ja auch das. Advent ist die Zeit oder das Fest der Erwartungen. Stimmt's? Erwartungen? Ja, die dann Weihnachten hoffentlich erfüllt werden. Und die sind ganz unterschiedlich, ganz je nach der jeweiligen Lebenssituation. Also Kindergeschenke, ja, bei älteren Leuten, älteren Menschen, so wie ich jetzt, ne, da freut man sich mal auf ruhige Zeiten. Und die Berichte aus der Bibel, die begleiten, seit es sie gibt, diese Zeit. Ja, also sie werden da erzählt, also früher schon, ja, als es noch kein Radio, kein Fernsehen, kein Internet gab, kann man sich kaum noch vorstellen. Ja, da saßen die Leute dann abends zusammen, wenn die Tagesarbeit getan war, weil ist ja im Winter ein bisschen zeitiger als im Sommer. Und dann haben sie sich diese Geschichten erzählt. Ja, und diese Erwartung, ja, die dann im Advent auch ist, um die ein bisschen rauszukitzeln. Ne? Die wenigsten konnten lesen. Und dabei wurden dann die eigentlichen Berichte aus der Bibel, wie wir sie ja auch kennen, manchmal den Formen der Zeit angepasst. Ja, so ein bisschen mehr kennen. Ne? Diesen Überlieferungen ist dann meist gemeinsam, dass sie die Erwartungen der biblischen Geschichte schon widerspiegeln. Denn schon immer erwarteten die Leute etwas. Damals auch schon, ja, zur Zeit Jesu, als es das erste Mal geschah, da erwarteten sie, dass Gott etwas in ihrem Leben tut. Wann kommt denn endlich der versprochene Messias? Das war so die Frage, die Menschen umgetrieben hat. Erwartung. Da muss was passieren, so kann es nicht weitergehen. Und wer schwierige Zeiten durchlebt, der kann diese Frage bestimmt nachvollziehen. Wann hört das endlich auf? Ja, wie lange soll das noch so gehen? Und so könnte man heute fragen. Und es ist sicher nicht die schlechteste Wahl, ja, Veränderungen auch von Gott zu erwarten, wie es bei den Leuten damals auch war. Ja, denn wir merken ja, dass es Dinge gibt, die Kraft von Menschen übersteigen, ja, und dass wir auf Gott hoffen müssen und auch hoffen dürfen. Und da finde ich es interessant, sich mal die Leute aus der Weihnachtsgeschichte und ihre Erwartungen anzuschauen. Soll heute mal ein bisschen Thema sein, Erwartungen. Ja? Maria und Josef erwarteten ihr erstes Kind. Herodes erwartete einen Konkurrenten. Der Wirt in der Herberge erwartete Profit. Die Hirten erwarteten irgendwas Großes, von dem sie noch nicht so richtig wussten, was das eigentlich ist. Und die heiligen drei Könige erwarteten den neugeborenen König von Israel. Könnte man das so sagen? Alle ganz unterschiedliche Erwartungen und Dinge. Gleich war nur, dass sie spürten, Gott möchte etwas in meinem Leben tun. Etwas bahnt sich da an, da kommt was, ja, auf das ich warte. Und die Frage ist, welche Erwartungen haben wir heute? Welche Erwartungen hast du? Ja, mal eine interessante Frage. Advent, was erwarte ich eigentlich? Ich möchte heute mit euch mal die sogenannten drei heiligen Könige in den Mittelpunkt stellen. Müsst ihr das einschalten? Ja, schaltet mal das ein, das Bild. Habe ich gefunden, die heiligen drei Könige. Das ist aus dem 3. Jahrhundert, ich meine in Edessa, dort als Mosaik in der Kirche. Habt ihr es euch so vorgestellt? So ändert sich die Vorstellung, ja. Also die heiligen drei Könige. Und die hatten in der Überlieferung, also wahrscheinlich in der katholischen Überlieferung, haben die sogar Namen und Herkunftsorte. Kennt ihr die? Kriegt man die zusammen? Die Namen. Bitte? Ja, also Melchior und Balthasar habe ich hier gehört. Und Kaspar, genau. Und wisst ihr auch, wo die zugeordnet wurden, wo die gesagt haben, da kämen sie her, wisst ihr das? Also Melchior zum Beispiel, weiß das jemand? Persien. Ja, also Melchior wäre aus Persien gekommen. Kaspar aus Indien und Balthasar aus Arabien. Also das ist die Überlieferung. Ja, also, ja, also in der ursprünglichen Weihnachtsgeschichte, da hatten also diese Männer gar keinen Namen. Ihre Herkunftsländer sind nicht genannt. Nur, dass sie aus dem Osten waren. Es ist nicht von drei Personen die Rede und sie waren nicht mal Könige. Es ist eigentlich stimmt da gar nichts dran. Ja. Und wir wollen da mal diese Geschichte lesen aus Matthäus 2, 1 bis 11, ein bisschen längere Geschichte, dass wir es mal zum Anfang der Adventszeit mal wieder im Ohr haben, wer es gern mitlesen möchte, Matthäus 2, 1 bis 11, aber ich habe es auch hier als Text. Ja. Und Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer Stadt in Judäa. Herodes war damals König. Da kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und erkundigten sich, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, war er bestürzt und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief die obersten Priester und die Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und fragte sie, wo soll dieser versprochene Retter denn geboren werden? Sie antworteten, in Bethlehem in Judäa. So heißt es schon im Buch des Propheten, Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt in Juda, denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen wird. Oh, ich habe hier. Okay. Daraufhin ließ Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich kommen und fragte sie aus, wann sie den Stern zum ersten Mal gesehen hätten. Anschließend schickte er sie nach Bethlehem, erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Nachricht, sobald ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm die Ehre erweisen. Nach diesem Gespräch gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Derselbe Stern, den sie schon beobachteten, als er am Himmel aufging, führte sie auch jetzt. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Als sie das sahen, kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, fielen vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Da packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Also keine Könige, damit kann ich nicht dienen. Sterndeuter, Astrologen sind es gewesen. Das waren die Weisen dieser Zeit damals. Ja, also die Weisen, die wirklich Wissen angehäuft hatten, die Bescheid wussten. Es waren Menschen, die sich also berufsmäßig mit der Zukunft beschäftigten, könnte man heute vielleicht mit den sogenannten Wirtschaftsweisen vergleichen. Ja, die immer mal sagen, also da geht's dann hin, ja, da wird's was. Sterndeuter. Nichts in den biblischen Berichten ist zufällig. möchte ich hier nochmal sagen, ist nicht zufällig auch die Erwähnung dieser Gottessucher aus dem Osten nicht. Ja, jeder der ursprünglichen Hörer bzw. Leser dieses Berichtes von Matthäus, der wusste, jetzt beginnt die versprochene letzte Zeit. Das, worauf sie so sehnsüchtig gewartet haben, beginnt jetzt. An mehreren Stellen hat Gott das angekündigt, ja, Jesaja Kapitel 2, Jeremia 31, Sacharja 8 zum Beispiel. Ja, am Ende der Tage werden Völker kommen und den Herrn in Zion suchen. Das ist ein Endzeitzeichen, dass da Leute aus dem Osten kommen, ja, und fragen, wo ist denn der neugeborene König der Juden? So machen sie sich also auf, die ersten Sucher, die Weisen aus dem Osten. Wie gesagt, es ist nicht berichtet, wie viele das waren, es war irgendeine Gruppe. Und sie bemerkten, da liegt was in der Luft. Und sie hatten die Erwartung, den neugeborenen König von Israel zu finden. Ja, das haben sie gesehen an dem Stern, da gab es wohl eine Sternkonstellation vom Stern, der Juden, also der Juda zugeordnet wurde und dann ein Königsstern und so. Ja, also hatten das gesehen. Und mit dem neuen König, sollte eine große Veränderung geschehen. Alle ihre Prognosen wiesen also darauf hin, da wird was passieren, da verändert sich was. Aber muss man auf so einen Eindruck gleich losrennen? Ja, alles andere liegen lassen? Vielleicht haben einige Kollegen von Ihnen im Osten doch über die Nase gerümpft. Sie wussten ja noch gar nichts Genaues, haben gar nicht gewusst, wo geht es denn überhaupt hin? Ja, das merkt man schon daran, dass sie sich unterwegs erstmal erkundigen mussten, wo sie eigentlich hin müssen, wo es genau die Reise enden soll. Aber wer nicht losläuft, der kann auch nicht ankommen. Ne? Und die zu Hause geblieben sind, für die wird sich nichts ändern, schon gar nicht zum Guten. Das muss man bedenken dabei. Es tut mir leid, ich bin zusammengerutscht. So ist also die Weihnachtsgeschichte eigentlich mehr als eine schöne Story, die man sich an so einem Winterabend anhört, in gemütlicher Runde zusammengekuschelt auf dem Sofa oder so. Denn diese Weihnachtsgeschichte stellt eigentlich auch an uns die Frage, ob wir uns auf die Suche machen nach Gott. In jedem von uns hat Gott das Sehnen des Geschöpfes nach seinem Schöpfer hineingelegt. Das ist in uns drin. Ja, wenn wir ehrlich sind, bewegt uns ein Leben lang die Frage nach dem Sinn unserer Existenz. Wo komme ich her? Ja, warum bin ich hier? Wo gehe ich hin? Das beschäftigt uns, das treibt uns um. Ja, und solange wir da keine befriedigende Antwort gefunden haben, sagt uns die Geschichte von den Weisen, mach dich auf den Weg. Gib dich nicht zufrieden mit leichten Antworten dieser Zeit oder mit Betäubung durch Überbeschäftigung. Nimm dir die Zeit, auf die Suche zu gehen. Und auch hier gilt, wer sich nicht auf den Weg macht, kann nicht am Ziel ankommen. Es kann sein, dass die Suche nicht ganz so leicht wird, wie wir uns das hier vorstellen. Wir haben ja den Bericht gelesen, ne? Da geht es ja zack, 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 zack. Sie ging los, sie kam in Jerusalem an, ging nach Bethlehem und so. Ne? Ganz so leicht ist es oft nicht. Und so leicht war es für die Weisen auch nicht, für die Sterndeuter. Ne? Sie sahen den Stern, das ist erstmal eine Entscheidung, zu sehen, da ist was, da gehe ich jetzt mal los. Muss man den inneren Schweinehund überwinden, aus einer Wohlfühlzone heraus, das fällt uns ja schon oft schwer. Ja, und dann kam sie nach Israel und so. Ne? Und das war kein leichter Weg damals. Ja? Es gab ja keine S-Bahn oder U-Bahn oder irgendwas, sie mussten da mit dem Esel los. Ja, über Wochen sind die ja schon vorher los. Das schüttelte man nicht einfach so aus dem Ärmel. Ne? Da stand der unbedingte Wille dahinter, sich der Frage seines Lebens auch zu stellen. Sonst ist mir so wichtig, da gehe ich hin. Und dann landeten sie auch noch am falschen Ort, ja, nicht weil sie eine falsche Karte hatten oder die Ortschaft verwechselten, sondern weil sie sich von falschen Festlegungen leiten ließen. Das passiert uns ja auch oft, ne? Falsche Festlegungen. Wir haben ja jetzt hier in Deutschland zumindest keine Könige mehr. Aber wenn man jetzt sozusagen ein königliches Kind besuchen würde, zum Beispiel den zukünftigen Thronfolger von England, ja, den Enkel von King Charles III., der heißt George, glaube ich, ne? Ja, wenn man den also besuchen wollte, wo würde man denn da hingehen? Da würde man in Buckingham Palace gehen, ne? Weil dort wohnt die königliche Familie. Doch wenn da ein König in England, da gehe ich da hin. Ne? Und entsprechend dieser Logik suchten die Weisen natürlich den neugeborenen König zuerst im Königspalast in Jerusalem bei König Herodes. Der hat sich ja ein tolles Ding dahin bauen lassen, der war größer als der Tempel, der Königspalast. und fiel also auf. Und da sind sie hingegangen und gesagt, wir suchen da den König bei dir. Ne? Aber das hat sich als Irrtum erwiesen. Der Palast hat zwar eine Menge Pomp und Prunk zu bieten, auch eine Menge Machtgehabe, aber keinen Hoffnungsträger. Gab es da nicht. Im Gegenteil, Herodes war noch verwirrter als die Sucher. Ja, die hatten wenigstens ein Ziel, Herodes hatte nur Angst. Oh, da kommt jemand, der meine Stellung will. Wenn wir nach dem Sinn unseres Lebens suchen, dann kann es sein, dass auch wir erstmal an der falschen Stelle suchen. Dass Menschen, die heute suchen, den Sinn ihres Lebens, dass sie an der falschen Stelle suchen. Ja, das hat was damit zu tun, dass Kirchen und Gemeinden heute aus vielerlei Gründen leider nicht mehr die Kompetenz vermitteln, für diese Fragen eine Antwort zu haben. Ne, wenn man mal so guckt in Nachrichten oder ne, also bei Kirchen und Gemeinden wird oft zuletzt gesucht. Aber die Leute sind auf der Suche, die Menschen sind auf der Suche. Das merken wir daran, wie sehr also Esoterik und auch fernöstliche Spiritualität ja auch zugenommen haben, weil sie suchen. Ja, aber dann findet man die Antwort dort nicht. Ja, es ist ein Irrweg, so wie es Jerusalem für die Weisen war. Und diese Weisen hatten jetzt aber den Mumm, weiterzusuchen. Die haben gesagt, okay, jetzt sind wir hier falsch angekommen, ja, das ist ja nicht so. Ne? Hätten sagen können, ah, komm, lass, ne? Gehen wir doch nach Hause. Haben sie nicht gemacht. Sie hatten den Mumm, auch weiterzusuchen. Ja, wo ist es denn nun? Wir gehen noch ein Stück. Leider habe ich das immer mal bei Leuten festgestellt, dass sie da nicht ganz so hartnäckig waren. Das war der erste Versuch und haben sie die Antwort nicht gefunden und kommen lassen. Es gibt ganz andere Sachen, mit denen ich mich beschäftigen kann. Entweder haben sie sich mit ungenügenden Antworten zufrieden gegeben oder die Suche einfach aufgegeben. Das ist schade. Stellt euch mal vor, die Weisen werden jetzt von Jerusalem aus umgekehrt. Verschwendete Zeit, verschwendete Leben und das weltveränderte Geschehen in Bethlehem wäre ohne sie passiert. Gott hat eine Antwort auf unsere Lebensfragen. Das sagt uns die Geschichte hier auf jeden Fall. Gott hat eine Antwort auf unsere Lebensfrage. Es lohnt sich, sie zu suchen, auch wenn es da mal einen Umweg gibt, wenn es nicht beim ersten Mal gleich klappt. Und wir haben ja heute noch denselben Wegweiser wie die Weisen damals. Ja? Also wollte ich euch das zeigen, deswegen habe ich es mir nach vorne genommen. Wir haben denselben Wegweiser wie die Weisen damals. Ja? Allerdings herrschte da im Palast von Jerusalem auf ihre Frage hin, wo ist denn nun der neugeborene König? Erstmal totale Verwirrung. Ja? Wir haben keine Antwort auf diese Frage, muss Herodes sagen. Aber er wusste, wo man eine Antwort herbekommt. Das ist gut, oder? Das war bei Prüfungen immer ganz wichtig. Man muss nicht immer alles wissen, aber man muss wissen, wo es steht. Ja, so war das bei Herodes auch. Und da fragt er dann über die hohen Priester, fragt er dann Gott. Na, wo ist denn das nun? Na, wenn Menschen keine Antwort wissen, ist es immer das Beste, bei Gott nachzufragen. Ja, es kann auch sein, dass Leute zu uns kommen, ja, die wir sagen, wir sind Christen, ja, dass sie zu uns kommen und uns Fragen stellen. Wir wissen es manchmal nicht. Das ist ein guter Hinweis, ja, den Herodes uns ja gibt. Den sehen wir manchmal ein bisschen kritisch, aber hier hat er recht. Frag Gott. Schlag nach im Wort Gottes. Und da tun die das also dort in Jerusalem, wälzen da alte Bücher. Ich sehe das so richtig vor mir, wie da so ein kleiner Unterpriester erstmal in so ein staubiges Archiv muss und da gucken muss, ja, wo finde ich denn da was? Ja, und dann finden sie die Antwort. Und wie gesagt, es ist nicht zufällig im Handeln Gottes. Sie finden den entscheidenden Hinweis in der Verkündigung des Propheten Micha. Micha war ein Prophet, der hat ungefähr 800 Jahre vor Jesus gelebt. Ja, und Alter war aber damals nichts Schlimmes, und das war im Gegenteil sehr wertvoll. Und Micha war ein Prophet, der vor allen Dingen vom zukünftigen Friedensreich Gottes redete. Du Bethlehem Ephrata, so steht es im Kapitel 5, Vers 1 vom Buch Micha. Du Bethlehem Ephrata, dass du klein bist unter den Tausendschaften von Juda. Aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein wird. Das haben sie gefunden. Und haben es dann den Weisen, den Sterndeutern gesagt. Und das ist ja nur wirklich was, nach dem sich zu suchen lohnt, oder? Jemand, der da die Herrschaft antritt, ein König, der da kommt. Das lohnt sich sogar, dort zu suchen, ja, wo man es gar nicht vermutet, im vergessenen Bergnest, ja, da, das wirklich niemand auf der Rechnung hatte. Bethlehem war nicht groß damals. Und so murren die Weisen auch nicht über schmerzende Füße oder staubige Straßen, ja, sondern machen sich dann los auf den richtigen Weg. Hätte man sagen können, wir sind so weit gegangen, jetzt ist es reicht's. Ne? Aber nein, sie sind dahin, in das Bergland, in Judäa, dort nach Bethlehem. Und das, Gott bestätigt das auch. Nun taucht nämlich der Stern wieder auf. Ja, entgegen anderslautenden Behauptungen hat er die nicht vom Osten aus geführt, sondern also jetzt, als sie von Jerusalem nach Bethlehem ging, da tauchte der Stern wieder auf und führte sie. Und sie haben ihn dort gesehen und als Zeichen dann auch gesehen zum Aufbruch und zum Weitergehen. Und nun führt er sie auf dem letzten Stück Weges von Jerusalem nach Bethlehem. Als sie sich unter das Wort und die Verheißung Gottes stellen, ja, dort hinzugehen, wo der neugeborene König geboren werden soll. Und dann finden sie das, direkt unterm Stern, so steht es in dem Bericht, direkt unterm Stern finden sie das, was sie sich so ersehnt haben, den neugeborenen König, von dem sie wussten, dass er die Welt und auch ihr Leben verändern wird. Das haben sie gewusst. Ich frage mich immer, woran Sie, wie ja auch die Hirten, das erkannt haben, ja, Lukas spricht ja von den Hirten, dass sie dort in so einem Stall da, ja, in einer elenden Viehunterkunft mit völlig unbedeutenden Eltern an der richtigen Stelle sind. Gott nennt zwar ein Erkennungszeichen, kennt ihr wahrscheinlich, oder? Das Erkennungszeichen, ja, bei Lukas steht das, das Kind soll in Windeln gewickelt sein, das ist das Erkennungszeichen. Ich sage mir, hallo, also wir haben den Enkel zu Hause, da ist das ganze Haus voller Windeln, neue und alte. Aber ich glaube nicht, dass da ein König dabei ist. Also, aber das war das Erkennungszeichen, ja, in Windeln soll es gewickelt sein. Und unser Bericht gibt uns eine Antwort auf diese Frage, woran haben die denn das erkannt? Sie haben das erkannt an der Verbindung von Stern und Kind. Im Vers 9, wer es noch aufgeschlagen hat, kann man das nachlesen, von die Verbindung von Stern und Kind, daran haben sie es erkannt, hier ist Gott, hier erfüllt er seine Verheißung. Und das führte sie zu einer inneren, bestimmt auch äußeren, tiefen Freude. Nicht der Prunk, nicht der Pomp, nicht die Anerkennung der Masse macht etwas für das eigene Leben wertvoll und gibt uns Sinn für unser Leben. Da wären sie in Jerusalem richtig gewesen. Ne? Aber, sondern wenn sich Gott vor unseren Augen offenbart, so wie er das hier in Jesus tut, mag es auch klein sein, unscheinbar, vielleicht verachtet. Bis heute zählt der Jesus nicht viel in dieser Welt. Ja, die Welt hat andere Antworten auf die innere Leere unseres Herzens. Dinge, die vor menschlichen Augen mehr hermachen, ne? Reichtum, Karriere, Macht, Luxus, Bequemlichkeit, was weiß ich. Aber es hat sich über Jahrtausende herausgestellt, dass diese Dinge nicht taugen als Antwort auf die letzte Frage. Ja? Warum bin ich da und wo gehe ich hin? Und Jesus gibt uns die Antwort für dieses und das zukünftige Leben. In ihm offenbart sich Gott selber. Das haben die Weisen mitgekriegt. In Jesus offenbart sich Gott selber. Das macht dieses Kind so außergewöhnlich, ja, gegenüber anderen Kindern. Seine Liebe, seine Macht, seine gnadenvolle Zuwendung. Wer mich sieht, der sieht den Vater. So hat er später zu seinen Jüngern gesagt. Wer mich sieht, der sieht den Vater, also den himmlischen Vater. Und in der Verbindung mit Jesus, da liegt alles Heil, das wir als Menschen auch nur empfangen können. In ihm sind wir mit Gott, unserem himmlischen Vater und Schöpfer, verbunden. Nirgendwo sonst. Klingt vielleicht jetzt unspektakulärer, als es ist. Ja, wer Spektakel will, da muss zu Menschen gehen. Bei Gott und bei seinem Sohn Jesus, da geht es um Rettung. Und die Beantwortung der Frage, was wird mit mir? Und das Finden der Weisen, dass sie also diesen neugeborenen König jetzt finden, an einem Ort, den wo sie es nicht vermutet hatten, aber wo sich Gott offenbart, ja, das hat dann Folgen für sie. Auch. Sie kommen nicht einfach zur Tür herein und wirbeln die Szene auf mit ihren Ansprüchen. Ja? Also oh, jetzt bin ich aber müde, jetzt brauche ich erstmal ein Bett, jetzt brauche ich erstmal was zu trinken oder irgendwas. Ne? Das spielt alles erstmal gar keine Rolle. Sondern sie begegnen Jesus und sie fallen nieder, beten ihn an. Er steht im Mittelpunkt, nicht die eigenen Bedürfnisse. Sie wissen ganz genau, wem sie sich da gegenüber befinden. Und die waren bestimmt, ganz bestimmt keine Klinusser. Kennt ihr den Begriff Klinus noch? Ein Gläubiger in unserem Sinne. Ja, also eigentlich waren die ja Heiden. Ja, die wussten gar nicht viel. Aber sie hatten Gott erlebt. Ja, sie hatten Gespür dafür, dass sie jetzt da gerade Gott begegnen. Ja, das ist ja die Hoffnung für alle Menschen, die jetzt nicht so christlich sozialisiert sind. Ja, dass sie trotzdem das erleben dürfen, dass sie Gott begegnen können. An einer ganz bestimmten Stelle in ihrem Leben. So wie diese Weisen. Und alle religiösen, alle menschlichen Festlegungen hören dann da auf. Ja, ihre frommen Regeln und Weisheiten brechen weg. Und in ihnen verändert sich etwas. Und das nicht aus Druck oder Manipulation oder was sein muss, sondern einfach, weil sie Jesus begegnen und in Jesus begegnen sie Gott. Sie treten in den Raum von Gottes Offenbarung. Ja, das merken sie, das verändert sie, das verändert ihr Halten, Denken und Sein. Ich wünschte mir, dass das noch viel mehr Menschen auch heute, auch uns geschieht, dass sie das erleben, ja, in diesen Offenbarungsraum Gottes hineinzukommen, wo der Mensch wieder der Mensch wird, der seinem Gott gegenübersteht, so wie er gedacht war, so wie er geschaffen ist. Und das ist möglich. Wir sehen das ja an den Weisen, dass das möglich ist. Ich weiß nicht, warum sie sich aufgemacht haben auf den neugeborenen König und gesagt haben, naja gut, dann diskutieren wir mit den Leuten oder so, ne, und bereden das mal, wie sich alles ändern kann. Aber als sie dorthin kamen, da ging es nicht um Weisheit und Diskutieren, da ging es nur um Anbeten. Gott offenbarte sich und sie antworteten mit Anbetung. Und das ist bis heute so, es darf bis heute so sein. Wir erleben das ja auch, dass Menschen zu Christus finden und in diese Anbetung hineinkommen. Es ist kein Müssen, sondern ein Dürfen. Und eine Folge davon ist, dass sie das eigene loslassen können. Ja, die kommen ja dahin und sie lassen das eigene los, das, was ihnen bisher so wichtig war, und sie geben es auch Jesus. Im Text steht, sie opferten Jesus Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ja, so ganz im letzten Satz, ein bisschen versteckt, fast ein bisschen schämisch. So, ne? Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wisst ihr, was das für wertvolle Dinge damals waren? Da konnte ein Normalo nur träumen, davon jemals auch nur eine Spur davon zu sehen. Das waren richtig kostbare Sachen. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Königliche Geschenke. Sehr teuer, sehr selten. Ja, und auf jeden Fall das Beste, was diese Weisen jemals ihr eigen genannt haben. Aber sie widmen es Jesus, sie geben es ihm, sie schenken es ihm, damit er es für sein Reich gebraucht. Ja, ihre Lebensausrichtung hat sich durch die Begegnung mit Jesus so geändert, dass sie bereit sind, das Wertvollste, was ihr Leben bisher hatte, hinzugeben, zu sagen, nimm du das. Denn wir haben in dir etwas gefunden, was viel wertvoller ist. Es ist immer viel vom Sinn von Advent und Weihnachten die Rede, Fest der Familie, des Friedens, der Liebe, was weiß ich. Ja, vieles ist auch Klittierung, vieles ist Verfälschung davon. Ich denke, hier liegt ein wahres Geheimnis, was wir hier bei den Weisen sehen. Gott will sich dir, will sich uns in seinem Sohn offenbaren. Er will in Kontakt treten, in Verbindung treten durch seinen Sohn mit dir. Er will dein Leben in seine Hand nehmen, damit du bei ihm alles hast, was du brauchst. Und damit du fähig wirst, dich auch von den Dingen zu lösen, die dich binden, die dich verführen, ja, die dich den Weg verfehlen lassen. Und heute ist da Gelegenheit, auch am Anfang dieser Adventszeit, darauf zu antworten, zu sagen, Herr, ich will diesen Weg mit dir gehen. Ich will mich an dich binden. Ich will darauf vertrauen, dass du mir das gibst, was ich brauche. Und dass ich loslassen kann, was mich an diese Welt bindet und was mich letztendlich in die Vergänglichkeit führt. Denn du hast den Weg zum Leben. Amen.